Profifußball-Podcast und damit moin moin, herzlich willkommen und hallo zur Erstaufnahme einer neuen Episode von 1912, dem SV Meppen-Podcast in einer neuen Saison, in einer neuen Liga, naja in Anführungsstrichen zumindest ist es seit Jahren endlich wieder die höhere Liga. Willkommen in der dritten Liga, schön, dass ihr dabei seid, mir gegenüber sitzt der Lukas wie immer.
Ja und mir gegenüber Tobi,
moin
Tobi.
Moin moin. Ja, wir haben das große Glück, dass wir ein Auswärtsspiel als erstes sprechen dürfen, naja wobei Glück ist es halt nicht, leider war ich terminlich dazu gezwungen, nicht teilnehmen zu können. Das ärgert mich immens, denn nach Duisburg zu fahren stand ganz oben auf meiner Prioritätenliste für die Fußballsaison eigentlich. Aber es gibt Prioritäten, die höher sind als die Fußballsaison leider, die mich dazu gezwungen haben, nicht teilzunehmen. Aber du warst dort und ich habe dann im Real Life mir tatsächlich das Spiel noch gegeben, weil ich auch wusste, dass unser guter Freund und verehrender Hörer Markus Höhner das Ganze kommentiert hat, war es umso einfacher, sich das dann nochmal zu geben. Hat mich auch sehr gefreut. Auch da konnte man übrigens merken, dass wir Einflüsse auf den guten Mann haben. Die ein oder andere Info soll er doch wohl aus dem ein oder anderen Podcast von uns schon rausgenommen haben, den wir in den letzten Wochen noch aufgenommen haben, sei es der Saisonrückblick oder halt auch das Interview, das wir mit Lukas Binnemann geführt haben. Aber du warst in Duisburg. Erzähl doch mal.
Ich war in Duisburg, ja. Es war alles vom Spiel mal abgesehen wieder schön. Das Spiel war auch nicht so schlimm, wie man denken mag, aber 3-0 Niederlage,
ne? Fällt meiner Meinung nach tatsächlich auch ein Tor zu hoch aus, finde ich. Also jetzt so, wenn ich mir das im Fernsehen angucke, also ist vertretbar theoretisch, aber praktisch wäre das 2-0.
Sagen wir es lieber, wenn wir 3-1 gespielt hätten, wäre es besser, so, aber ein Tor zu hoch. Also ich glaube, dass Duisburg auch noch mehr Tore hätte schießen können. Drei Tore für Duisburg ist in Ordnung, aber ein Tor hätten wir auch noch machen können. Da wäre ich zufrieden gewesen. Okay, also was heißt zufrieden? Also das hätte ich angemessen gefunden. Ja. Auch ein 4-1 hätte ich dann auch angemessen gefunden. Aber gut, ist wie es ist.
Zeigt aber ja auch die Schwächen, die wir noch haben. Kommen wir gleich noch drauf.
Ja, definitiv. Einige Schwächen haben sich offenbart und bleiben wahrscheinlich auch noch. Und mal gucken, wie es weitergeht. Aber Drittliga-Profi-Fußball, es ist wieder so schön, wenn man einfach in ein vernünftiges Stadion fährt und nicht auf irgendwelche Bolz- oder Sportplätze fahren muss. Auch jetzt weiß man auch so ein bisschen, also für den SV Meppen war dieses Spiel so ein bisschen wie für in der Regionalliga für andere Mannschaften, wenn sie nach Meppen fahren müssen. Ja. Also ein Stadion, was einen niederbrüllt. Wir haben im Gegensatz zu 90% der Regionalligisten halt Gästefans mitgebracht und ich fand auch, dass das sehr ordentlich war.
10% der Leute im Stadion waren Meppen da. Ja, das muss man einfach auch mal so sagen.
Gästeblock
25.000 Leute waren da, 25.000 und ein paar zerquetschte und 2.500 Meppen da.
Ja, 25.043, glaube ich, genau. 2.000 im Gästeblock oder 2.100 zum Dreh im Gästeblock und ein paar noch so verteilt. Aber ja, absolut stark. Und ich finde auch die Szene 90 Minuten Gas gegeben. Und tatsächlich da, wo ich stand, also auch ein bisschen abseits da, wurde dann auch öfter mal mitgemacht. Also ich habe versucht, die ganze Zeit mitzumachen, was dann in meinem hohen Alter natürlich etwas schwieriger wird, was so Bewegung und Springen angeht. Aber zumindest, das ging. Und auch, ich fand auch, das ist sehr ungewöhnlich, dass es auch nach dem 0-1, das ja schon sehr früh gefallen ist, und ja gut, nach dem 0-2 ist wirklich schon abgeflaut insgesamt von alles andere außer der Szene. Aber gut, insgesamt noch ein trotzdem ordentlicher Auswärtsauftritt, fand ich. Aber alles drumherum war gut. Ich fand, Parken hat super funktioniert, wie man es in Duisburg auch gewohnt war. Man wurde auch gut durchgeleitet von den Ordnungsdiensten und so. Das hat gut funktioniert und nix irgendwie so, was man so von Regionalliga gewohnt ist. Wenn nämlich der Regionalliga, ich sag mal, Ordnungsdienst den SV Meppen betreuen muss, sag ich jetzt mal, oder auch drumherum Polizei und so, da ist ja mit sehr viel Misstrauen, habe ich immer so das Gefühl, schon mal voreingestellt, weil die marodierenden Meppener ja in aller Munde sind, was ja einfach Bullshit ist. Aber gut, es bleibt für immer so wahrscheinlich in der Regionalliga, wenn du dann jemand bist, so wie wir halt, die dann mal mehr als 100 Fans mitbringen oder dann halt auch zu Hause und so, da hast du immer gleich den Stempel drauf, das ist gewaltbereit, da müssen wir anders auftreten. Das war in Duisburg ganz entspannt, ich fand alles super, sowohl immer als auch außerhalb des Stadions und das war alles super. Und dann auch, dieses, wenn man anderthalb Stunden vorher da ist, Catering fand ich auch ganz in Ordnung. Ich wollte zwar eine vegane Bratwurst mir bestellen, die es auch gab, also auf der Karte, aber die es nicht so gab. Aber sehr gute Pommes haben sie da immerhin gehabt.
Der erste Spieltag ist vielleicht noch nicht alles vorrätig.
Nee, deswegen. Also will ich gar nicht sagen, das geht ja mal gar nicht. Ich finde es ja schon mal gut, dass sowas angeboten wird. Hatten sie jetzt nicht da, aber die Pommes waren schon sehr lecker. Ich glaube, das ein oder andere, ich glaube, der Caterer ist gar nicht so gut weggekommen, wenn ich so drüber nachdenke, so auch bei es scheint ein Neujahr zu sein. Aber ich kann eigentlich nichts Schlechtes sagen. Wir haben, wir waren recht früh da. Wir waren jetzt nicht während der Spielzeit irgendwie Bier und Essen holen. Also vielleicht auch da, wenn es ein bisschen mehr Aufkommen ist, dass es dann schwieriger wird. Aber ich fand gerade zu Anfang hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Aber ja, bestimmt auch ausbaufähig. Also da gab es viel Kritik, auch aus Duisburger Seite so.
Genau. Das ist aber was man bei Duisburg wahrscheinlich auch erwarten kann, die ja halt auch sehr hohen Ansatz an sich selbst haben. Mhm. Letztes Jahr hat man schon am Aufstieg geschnuppert und ich glaube
sehr, 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 sehr intensiv, würde ich sagen.
Und ich glaube, dieses Jahr führt fast kein Weg dran vorbei. Es sei denn, sie vermasseln es selbst. So muss man es, glaube ich, mal wieder sagen.
Die haben ähnliche Voraussetzungen jetzt wie wir scheinbar. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so extrem stark sind, dass sie wirklich der Top-Favorit jetzt, würde ich schon sagen, sind. Aber alles spricht so ein bisschen dafür, auch so die, wenn wir mal zum Spiel so ein bisschen kommen, auch eine überragende Choreo der MSV gemacht.
Genau, haben sie erzählt, 7000 Pappen sind im Vorfeld verteilt worden, damit auf der Tribüne
das so schön erstrahlen kann. Man konnte auch, ja, haben sie gut gemacht, man konnte vorher auch schon sehen, so dass ich sag mal, Banner zum Block hin aufgerichtet sind, so von wegen wahrscheinlich Anweisung für die Choreo, damit das so gut aussieht, wie es aussieht. Und ja, das war schon sehr schön anzusehen. MSV holt den Sieg für uns oder sowas, glaube ich, und MSV über die ganze Tribüne. Aber gut, wird ja wahrscheinlich jeder gesehen haben, aber wenn nicht, dann einfach mal Spieltagsberichte gucken, da gibt's die Bilder auf jeden Fall. Ich habe auch ein Foto gemacht, natürlich.
Also könnt ihr es auch hier in den Social-Media-Kanälen sehen.
Genau. Meppen hatte auch eine Art Choreo oder, Choreo ist das definitiv das falsche Wort. Also auch Banner hochgehalten, so Meister müssen aufsteigen. Es geht ja um die Regionalliga-Reform. Ich weiß gar nicht, wie der MSV Duisburg sich da positioniert hat. Da habe ich, meine ich, aber gar nichts gesehen. Es gab auch noch ein Transparent, was man nicht sehen konnte von da, wo wir gestanden sind, weil es etwas tiefer war. Aber Meister müssen aufsteigen. Das konnte man auch sehen, weil das oben bei dem Sitzbereich noch hochgehalten wurde. Und ja, das ist auch ein wichtiges Statement, ist ja auch ein Thema, was in den Regionalligen, gerade in der Nordost, ja sehr, sehr groß ist, aber auch Nord und West haben sich positioniert und wollen dieses Kompassmodell, was dafür sorgt, dass aus jetzt aktuell 5 Regionalligisten 4 gemacht werden, so nach einem Kompassmodell, in dem Sinne, dass eine KI berechnet, was sind die kürzesten Wege für die 20 Mannschaften dann pro Regionalliga, und dann hätte man dieses Dilemma nicht, dass 2 ganz feste Aufsteiger in der Südwest und West sind und der Rest so ein Rotationsprinzip ist. Und da wird jetzt aktuell sehr viel Druck aufgebaut, was sehr, sehr wichtig ist, weil meiner Meinung nach diese Reform mehr als überfällig ist, weil sie unfair ist, so wie sie aktuell stattfindet.
Noch, wir sind den Schritt damals ja mitgegangen. Da waren wir gerade frisch in der dritten Liga, glaube ich, dabei, als wir gesagt haben, wir stocken das Ganze auf, auf 4 Absteiger.
Ja.
Der DFB und die dritte Liga. Haben es halt für uns selbst ja auch unbequem gefährlicher gemacht, muss man auch einfach mal so sagen.
Ja.
Unter der Prämisse, die Regionalligen müssen jetzt nacharbeiten.
Genau,
die Regionalligen müssen jetzt nacharbeiten. Muss man mal vorstellen, ist bis heute nicht passiert. Wir sind danach noch jahrelang in der dritten Liga gewesen.
Ja, es ist nachgearbeitet worden. Früher gab es ja dieses Relegationsmodell für 5 Regionalligisten.
Ja,
und nachgearbeitet wurde es.
Genau.
Die mitgliederstärksten Verbände haben halt gesagt, wir steigen auf, ihr fickt euch bitte alle. Das war halt so das Ding. Und da das Problem ist, dass gerade in Bayern und der Nord, die ja die Verbände sind, die am amateurhaftesten von allen sind, da noch viele Vereine auch sind, die gar nicht das Interesse haben, in die dritte Liga aufzusteigen. So ein, mein Lieblingsbeispiel, Todesfelde. vielleicht dann einer gesagt hat, okay, ich stimme jetzt dafür ab. Muss jetzt gar nicht sein, dass ein fester Aufsteiger kommt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Dieses ganze Abstimmung, aber dann halt West und Südwest, wo dann halt 10-mal so viele, keine Ahnung, Mitglieder sind wie in den anderen beiden, haben dann gesagt, ja, wir steigen auf und der Rest ist uns egal. Ja, und die Nordost ist da in Vorleistung getreten 2025 und hat gesagt, wir wollen jetzt eine Aufstiegsreform umsetzen. Und ja, da ist dann jetzt auch durch Beitritt von ganz vielen, auch aus der West vor allen Dingen, da ging es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, die West sieht auch Reformierungsbedarf, weil die halbe West ja auch aus zweiten Mannschaften besteht und so. Und das ist auch was reguliert werden muss, weil ich glaube, es gibt eine Höchstform von zweiten Mannschaften dann in der Liga, und dann werden die auch auf andere Ligen verteilt. Das ist ein ganz, ganz kompliziertes System. Also nee, ist nicht kompliziert, das ist ein ganz seltsames System, aber aber lassen wir das. Das ist jetzt vielleicht für heute auch nicht unbedingt. Aber ja, die dritte Liga ist in Vorleistung getreten, hat gesagt, wir stocken auf einen Aufsteiger auf, was auch schon absurd
Absteiger.
Ist. Wir stocken um einen Absteiger auf, was absurd ist. Das gibt's in keiner Liga, in der Profiliga, das ist 4 Absteiger, gibt es nirgendwo. Man sagt ja auch immer, hier, guck doch mal nach England, da gibt es 24 Mannschaften in der vierten Liga und der dritten Liga. Dann könnt ihr auch aufstocken und dann auf 5 Absteiger. Das ist ja so, was ja so ein bisschen das Argument von anderen ist sozusagen, ja, stock doch einfach die dritte Liga noch mehr auf 22 Mannschaften, fünf halt Absteiger.
Auch ein bisschen unattraktiver für die Spieler, hier irgendwann dritte Liga zu spielen, wenn du weißt, du hast halt noch x Pflichteinsätze
genau,
mehr,
als
wenn
Hälfte,
du in der zweiten oder in der vierten Liga bist.
Die Hälfte der Liga steigt ab und du hast eine Belastung, die unfassbar ist und so weiter.
Und Pokalspiele und sowas kommen ja noch hinzu.
Gucken wir auch mal nach England, die haben zwar 24 Mannschaften in der dritten oder vierten Liga, weiß ich nicht, 100%. Da steigen aber nur drei ab übrigens. Also das ist auch dieses Ding. Ja, und es gibt jetzt aktuell das Kompassmodell, was von den Vereinen, von den meisten Vereinen favorisiert wird. Es gibt das Regionenmodell, was eine absolute Frechheit ist, das jemals irgendwie vorgeschlagen zu haben. Also die Nordost wird zerschlagen und auf Nord und Bayern aufgeteilt und Südwest bleiben gleich. Die sind natürlich dafür, also die Südwest vor allen Dingen, wo gar kein Reformbedarf besteht, weil die denken sich, ist mir egal, ich habe das Beste aus allen Welten, ihr macht, was ihr wollt, ich will einfach nur so bleiben, wie ich bin. Ja, was absolut unfair ist, aber gut, da ist der Sportsgeist dann auch nicht so weit fortgeschritten, sondern nur der Egoismus. Ja, das Kompassmodell hat schon erklärt und Bayern hat nochmal gesagt, ja, aber guck mal, wir müssen nochmal was ganz Neues ausfuchsen, weil das ist ja wohl blöd. Ja, jetzt dieses Jahr ist vielleicht das entscheidende Jahr, weil die erste Abstimmung ja da nicht funktioniert hatte es war kurz vor der Saison, wo über das Region- und Kompassmodell abgestimmt werden soll. Haben noch Verbände gesagt, ja, da müssen wir nochmal was dran ändern, bla und blub. Ja, jetzt kommt der Druck auch so ein bisschen von Vereinen, die davon betroffen sind zum Glück. Und ja, schauen wir mal, was der DFB dann entscheiden wird oder wird er nicht alleine entscheiden, aber die Verbände und der DFB. Aber das sind Themen, die sind für ein andermal. Also der SV Meppen ist pro Kompassmodell und pro Meister müssen aufsteigen.
Genau. Und schön, dass wir so eine erfreuliche Folge wie heute, unsere erste über den neuen Spieltag in der dritten Liga, mit so einem beschwerlichen Thema jetzt gerade, was wir leider eh nicht klären können. Aber gut, dann soll es das von Off-Topic jetzt hier auch gewesen sein, würde ich sagen, weil wir es leider nicht lösen können.
Ja, kommen wir zum Spiel.
Was
auch der MSV Duisburg, das hatte ich auch gar nicht vorher gewusst, aber dann noch im Forum gelesen, warum ihn das auf jeden Fall zu dem größten Meisterschaftskandidaten macht, ist, dass die in der Startaufstellung keine Neuverpflichtung hatten. Also sie sind komplett eingespielt. Das ist die gleiche Truppe, die letztes Jahr Vierter geworden ist. Die sind jetzt in der Breite noch verstärkt gewesen. Das ist ja bei uns ähnlich so ein bisschen. Also wir hatten zwei Neuzugänge in der Startelf mit Cyril Akono und Yannick Elas. Und ja, bei dem MSV hat man schon ein bisschen gemerkt, dass da die Ambitionen andere sind als bei uns, muss man sagen. Direkt vom Beginn an. Ich musste auch sagen, also die allererste Chance hatten zwar wir im Spiel.
Ich wollte sagen, also die erste Minute ließ sich sehr gut an.
War das Schmidt oder?
Das war Schmidt.
War das Akono? Ich hatte nämlich im Stadion
die ganze Zeit, der aufs Tor Akono geschossen hat, genau. Auf jeden Fall. Das sah sehr gut aus. Das hatte sich ja auch kurz nach dem Mittelfeld geplänkelt auch sofort ergeben, dass Schmidt mit dem Ball dann an der Seite lang lief und dann auch versucht hat, so schräg in den Winkel reinzuschießen.
Und außen
leider knapp verfehlt hat.
Ja.
Genau, das wäre natürlich ein Bombenstart gewesen, da habe ich auch Morgenluft gestuppert, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, Mensch, hier geht richtig was, also man lässt sich die Butter nicht direkt vom Brot nehmen.
Ja.
Hat sich sehr schnell allerdings relativiert, muss ich auch sagen.
Ja, leider. Also man ist ja da hingefahren, hat gedacht, ja, komm,
genau.
Wir müssen
feiern heute keinen Sieg, wir feiern heute die dritte Liga. Das muss ja auch die Ausgangslage für jeden Fan gewesen sein, wenn er nach Duisburg fährt, weil jedem war halt im Vorrein klar, ja, Duisburg, die spielen halt.
Kann man hinterher natürlich immer leicht sagen, aber natürlich,
im Bereich der Liga,
ich glaube trotzdem in ganz vielen Köpfen war auch so ein bisschen, na, vielleicht geht heute auch was, ne? Also, muss man sich auch nicht.
Ja nicht zum Fußball, um zu verlieren, das ist ja
klar. Nein,
das ist aber da, aber
dieser Realismus.
Die Gesprächen und Ideen, die ich vorher gehört habe, war für alle klar, wir fahren dahin, um Fußball zu feiern, um das Fußballfest, Aufstieg ist geglückt und wir sind in die Liga zu fahren und nicht darum, dass man jetzt zwanghaft hier gewinnen muss. Und ich finde auch, das haben die Fans, der Support, der da in Duisburg war, deutlich gemacht. Die haben halt einfach trotzdem weiter durchgefeiert und sich durchgefreut, auch wenn es 2-0 gefallen ist und das 3-0 gefallen ist.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich hatte trotzdem auch so ein bisschen, vielleicht war es auch mein eigenes Empfinden, so ein bisschen so, ja, das wir müssen uns nicht verstecken, wir können die Euphorie ein bisschen mitnehmen und so. Lukas Benjamin hat es ja bei uns auch ein bisschen gesagt, oder auch in einem Interview mit dem Verein und so, die Jungs brennen wie Feuer und wir müssen hier gar nicht hier auf Mauerfußball und so machen, sondern wir zeigen dem mal, was wir können und sowas. Ja, ich fand aber schon, dass man den Jungs angemerkt hat, der Respekt war da.
Definitiv.
Und vielleicht auch ein bisschen Tropfen in der Buchse. Also das, diese große Kulisse und so, das hat die Jungs auf jeden Fall mitgenommen. Gerade wenn die erste Aktion drin gewesen wäre, dann hätte man diese Euphoriewelle wahrscheinlich komplett reiten können.
Die größte Zuschauerkulisse, die sie kennen, haben sie halt im heimischen Stadion immer erlebt, genau. Mit den 8.000 Leuten, die da war.
Ja.
Und jetzt stehst du da plötzlich auf 25.000 Leuten, davon sind 90% nicht für dich.
Ja, genau. Ja, und dann geht's halt auch so scheiße los. Ich musste auch, die ersten, Ja, bis, also die ersten Minuten fand ich schon sehr seltsam irgendwie, so wie Meppen gespielt hat. Also das war so an, eine Grundordnung war irgendwie nicht so ganz zu erkennen.
Ja gut, die erste Aktion wirkt tatsächlich sehr koordiniert, ja, müssen wir einfach nochmal sagen. Und danach ist es so ein bisschen vogelwild gewesen, so ein freier Haufen, der nicht genau wusste, wo gehöre ich gerade hin.
Ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, dass halt hieß so, ja hier, komm, wir machen jetzt keinen Mauerfußball. Und das Erste, was ich erkenne, ob das jetzt gewollt war oder sich irgendwie so ergeben hat, war eine Fünferkette mit einem Schmidt auf rechts außen und einer Dreierkette innen mit Senga als linker Innenverteidiger, Fedel und Spreckelmeier daneben. Da habe ich mich gedacht, ist das so gewollt? Auf jeden Fall ist dann das Tor gefallen und Jonas Fedel musste leider verletzt ausgewechselt werden. Und da habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht gewollt gewesen sein. Und dann hat sich auch schnell relativiert, dass das halt entweder dadurch sich aufgelöst hat, aber so haben wir nie Fußball gespielt. Warum sollten wir dann auf einmal damit so anfangen? Es war, glaube ich, sehr viel, ja, Fußball, der noch nicht so läuft für einen, weil wir sind ja eigentlich immer die Mannschaft in der Regionalliga gewesen, die komplett dominiert. Dann wirst du hier niedergebrüllt. Niedergebrüllt ist das falsche Wort. Also ich fand dafür, dass ja,
das klingt halt sehr negativ,
20.000
ne? Also Duisburg hat halt seine Leute angefeuert.
Ne? Ja, genau. Ja. Deswegen, das stimmt auch gar nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass man, ich glaube auch, dass man uns gut gehört hat, so im Blog und so. Das war schon in Ordnung. Also das kommt irgendwie falsch rüber. Aber ich glaube halt schon, dass dieser Respekt vor der dritten Liga, vor dem großen Gegner, ja, dann schon da war und dass die uns fußballerisch halt einfach ein bisschen erdrückt haben. Und dass das Tor gefallen ist in der, keine Ahnung, 6. Minute, 7., 8. Minute irgendwie so, hat natürlich auch nicht geholfen. Ne? Da war klar, okay, Euphorie ist jetzt vorbei, jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen. Und haben sie nicht so richtig hingekriegt danach. Also Duisburg war gedankenschneller, zweikampfstärker, war ganz klar überlegen, komplett dominant, dominanter Fußball. Als wir beim Spiel der Frauen waren, Alex hat ja auch noch gesagt, schöne Grüße, bei Ersin See hier konnte man erkennen, der war noch gedanklich so ein bisschen Regionalliga, dass du da 1-2 Sekunden mehr Zeit hast, um den Ball zu verarbeiten und zu gucken und dann zu koordinieren und zu passen. Den hast du halt leider nicht, gerade auch nicht gegen so einen Gegner. Also da war schnell der Ball weg, da war ein Pass dann schnell in des Gegners Fuß. Da musste man schon von Glück reden, dass das dann nur 1-0 in der ersten Halbzeit stand, weil die erste Halbzeit war schon, ja,
waren die schon
Klassenunterschied. Das war schon sehr großer Klassenunterschied.
Was auf der anderen Seite, ich muss sagen, sportlich gesehen, also vom Fitnesslevel her, fand ich, dass wir recht gut
mitmachen konnten.
Das war, also da war ich sehr, sehr positiv überrascht.
Ja,
auch das haben wir schon ganz anders gesehen in der dritten Liga dann. Und da habe ich gedacht, ach ja, okay, da mache ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken, aber es fehlt halt die Finesse.
Ja.
Ne, und das richtige Mittel, der richtige Hebel, um den Gegner mehr unter Druck zu setzen.
Ja, genau. Ich glaube, man wusste auch, man hatte diesen Hebel auch nicht. Man hatte den 90 Minuten lang eigentlich nicht so richtig. Nee. Aber man hat schon gemerkt, in der zweiten Halbzeit wurde es besser. Aber was der Gegner dann für Hebel hatte, um den nochmal entgegenzusetzen, war natürlich echt bitter. Also Jonas Fedel haben wir schon gesagt, gute Besserung an dieser Stelle. Verletzt raus, 4 bis 6 Wochen Ausfallzeit. Dazu dann nochmal 2 bis 4 Wochen Trainingsrückstand aufarbeiten, wahrscheinlich. Man sagt ja immer, Ausfallzeit, die Hälfte der Ausfallzeit im Training, voll im Training sein, brauchst du ungefähr, um dann wieder bei 100% zu sein. Heißt, ist erstmal lange raus. Stefan Rankic ist für ihn reingekommen, hat das sehr gut gemacht.
Ja, Fedel hat in der Stelle Kapitänsdinge gemacht.
Ja, er hat Jonas Fedel dritte Liga-Dinge gemacht.
Ja,
also.
Ja, genau. Wir hoffen, dass das halt bei dem Kurzausfall in Anführungsstrichen bleibt.
Ne? Hab auch irgendwie gelesen, so hier typisch Fedel, dritte Liga, höhere Intensität und der Körper geht kaputt. Ist schwierig, nach 6 Minuten wirst du noch keine Abnutzungserscheinung haben.
Nee, genau.
Wenn dir einfach ein Muskel zuzieht oder ein Muskel reißt, das ist halt, das kann bei jedem Schritt passieren. Das kann jedem passieren, egal wie fit er ist. Wenn es ein Knie gewesen wäre, das wäre was anderes, weil das ist schon häufiger kaputt gegangen, sag ich jetzt mal. Aber das hat er im Griff und so eine Muskelverletzung, die kann jeder leider kriegen. Das die hat er auch in der Regionalliga genauso kriegen können.
Genau.
Ist halt einfach ärgerlich und gerade für ihn so, ne? Er hat dafür gearbeitet, dass wir wieder in der dritten Liga sind, hat Verantwortung übernommen von Tag 1 nach dem Abstieg an und hat uns zurückgeführt als Kapitän. Genau. Deswegen schon schwerer menschlicher Verlust und schwerer spielerischer Verlust, aber ja.
Hoffnungsvollerweise kurzfristig.
Genau, so kurzfristig wie geht. Stefan Rankic hat es bis auf seine Torvorlage zum 3-0 sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Also wirklich, also ich hätte nicht gedacht, der hat ja in der Regionalliga viel Bankzeit gehabt, weil die beiden auch so gut sind. Aber er ist eingewechselt und er war da. Er hat viel geleistet, fand ich. Also ja,
finde ich auch.
Ich mache mir auch
die Lücke recht gut geschlossen. Auch da muss man sagen, ein bisschen Filigranität, ein bisschen Finesse fehlt ihm an der Stelle logischerweise auch. Aber wie willst du die auch haben, wenn du halt die letzte Saison praktisch nicht gespielt hast? So fair und ehrlich muss man mal sagen.
Ja,
und dafür hat er einen echt guten Job gemacht, dass er jetzt nach 6 Minuten da...
Ja. Wie bist du denn, wie stehst du denn zum Thema Neuverpflichtung jetzt?
Ja, das ist...
Das schon ein bisschen, Thema ist ja auch ein bisschen aufgegangen. Wir haben ja auch in der Gruppe darüber gesprochen. Lutz ist eher der Meinung, es wird keiner kommen. Aber es braucht... Also ich weiß jetzt nicht, ob er die Meinung ist, es muss niemand kommen, aber es wird keiner kommen.
Also ich glaube, wenn dann brauchst du halt offensiv gerade noch eine Kraft. Das ist das Gefühl, was ich so habe. Und dann kann es halt, wenn dann auch nur einer sein, der wirklich ein Glücksgriff ist, ne? Also wo du ganz starkes Potenzial dafür siehst, der könnte uns halt, und ich nehme jetzt einfach mal den Namen und den Ulbo so ein bisschen ersetzen in irgendeiner Form auch immer, denn da hast du halt eine ganz große Schwäche erkannt. Also vorne wirklich zu kreieren, also vorne jemanden zu haben, der halt auch bis ins Mittelfeld hinarbeitet und so, das war halt so ein bisschen schwieriger zu sehen
diesmal. Nee, das fand ich überhaupt nicht. Also
Also am Ende die Ausführung, das war ja...
Ja, genau. Die letzte Aktion war scheiße. Ja. Aber ich fand, was zum Torschuss hinführt, hat super funktioniert. Auch ein Akkun hat es super gemacht, fand ich. Der hat den Ball, also Bälle verarbeitet und verteilt.
Du brauchst ja beides. Du brauchst halt einen, der halt aus der Mitte das herausholt und hinarbeitet und dann zeitgleich umsetzt. Das
aber offensiv haben wir ja theoretisch...
Also nicht zwei separate, sondern du brauchst ja einen, der halt sich den Ball holt und den auch wirklich in Gold verwandeln kann.
Okay.
Und das haben wir jetzt halt nicht auf dem Platz gehabt.
Ja, gut, aber da ist Duisburg auch so eine Sache. Ist das jetzt noch was
ist das ein Gradmesser
Duisburg oder nicht? Geschuldet genau, oder ist das ein generelles Problem? Genau, das kannst du halt
in einem Spieltag logischerweise noch nicht sagen. Aber wenn, dann wäre das im Augenblick die Baustelle, wo ich noch drehen würde und dann aber auch wirklich nur, wenn ich irgendeine Bombastverpflichtung und
aber wir haben
Optimismus mit Sicherheit mehr im Thema als ich irgendwie das machen kann.
Ja.
Ansonsten würde ich an Einkäufen im Augenblick nichts mehr tätigen.
Okay.
In der Hoffnung, wenn bei viel alles so bleibt, wie es jetzt ist. Also nach 6 Wochen, 8 Wochen wieder.
Zum Thema Offensive, also theoretisch haben wir noch zwei neue Verpflichtungen, die noch mit reinkommen. Also einer ist Niklas.
Ich glaube auch, also ich hätte Engelmann halt von Anfang an schon mal irgendwie ein bisschen mehr eingebunden. Oh. Ja, ich weiß, der ist ja nicht gewohnt, er ist halt eher der... Ist
auch nicht der Typ für, glaube ich.
Ja,
nicht für unser Spiel.
Er ist auch derjenige, der halt als Joker hinten besser sticht. Das verstehe ich auch alles. Aber vielleicht wäre da die Spielerfahrung gerade gegen so einen Gegner wie Duisburg in dem Augenblick ein bisschen besser gewesen.
Ja, ich glaube, da auch
fast das zu ist viel natürlich Spiel. Auch nur fiktive Einschätzung.
Du opferst da, glaube ich, zu viel Spiel, weil ich finde schon, dass er und Akono sich so grundsätzlich vom Spielprinzip unterscheiden.
Ja, das ist richtig.
Und ich glaube nicht, dass unser Spiel darauf ausgelegt ist, dass wir mit einem Engelmann starten.
Nee, nein, prinzipiell nicht. Engelmann hat ja eher so die ruhendere Position.
Ja.
Und du brauchst schon
eine
agileren.
Ja, und Engelmann ist, glaube ich, keiner, der die Bälle im Mittelfeld holt und dann verteilt. Das ist halt das Ding.
Vielleicht ja.
Vielleicht.
Für eine Viertelstunde, aber dann ist auch
vorbei. Ja, genau. Und dafür ist er von Anfang an dann nicht gut.
Ich glaube, diese Absicherung, diese Sicherheit der anderen Mannschaft zu geben, das wäre vielleicht ein guter Punkt gewesen in dem Spiel.
Ja,
hätte vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit in alle 11 Leute.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du Engelmann von Anfang an bringst, hättest du noch weniger Offensivaktionen gehabt. Also, kommen wir zum Thema offensive Neuverpflichtung nochmal, weil ich glaube, wir haben zwei theoretisch schon. Einer ist Niklas Natsch. Der ist noch ein bisschen schwieriger, weil den kann man ganz schlecht einschätzen. Die
älteste Neuverpflichtung der Welt,
Weil er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, meiner Meinung nach. Hatte jetzt, glaube ich, auch verletzungsbedingt irgendwie im Abschlusstraining, glaube ich, irgendwie Schlacht bekommen. Ist noch raus. Und der andere ist Kasra Gavilo. Der haben wir jetzt ein Vorbereitungsspiel gesehen. Ist ja einer, der mit immerhin 20 Scorern jetzt auch noch kommt.
Ja.
Von Jeddelo. Der müsste eigentlich jetzt so langsam wieder fit sein.
Also der war auch angeschlagen?
Ja, der hatte sich im ersten Testspiel im Blitzturnier verletzt und hat dann die Vorbereitung nicht mitmachen können.
Okay.
Hatte, glaube ich, aber schon vor dem Duisburg-Spiel voll trainiert, wenn ich das richtig
weiß. Ich habe halt so gedacht, also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der verletzt auch gefehlt hat. Und dann habe ich halt nur gedacht, das muss ja einen Grund haben, dass er gar nicht auf den Platz zugelassen wurde.
Ja, das war der Grund. Deswegen glaube ich, offensiv ist da kein Bedarf mehr, wenn du die beiden auch noch hast. Ob die jetzt funktionieren oder nicht, ist die andere Frage. Weil
Niklas Natsch weiß ich halt auch nicht, aber
das ist halt,
auch eine super Wundertüte. Ich meine, gefühlt schon 4 Jahre bei uns in Anführungsstrichen, aber halt noch nicht wirklich auf dem Platz gesehen. Ne? Nee. Also da würde ich halt dann auch noch keine
Punkte. Man wollte ihm letztes Jahr auch schon die Kapitänsbinde geben, weil er so viel gefehlt hat. Kleiner Gag.
Ja, sehr gut.
Das ist eigentlich ist das nicht witzig.
Naja, bisschen schon.
Ja, und deswegen, da glaube ich, bist du offensiv noch erstmal gut aufgestellt. Ich mache mir halt Sorgen, also ein Rankit und ein Spreckemeier in der Stamm-Innenverteidigung, da mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so große Sorgen. Also noch nicht, vielleicht kann das noch kommen. Aber wenn ich halt jetzt überlege, was passiert, wenn ein Spreckemeier sich auch noch irgendwie wehtut oder einer von beiden kriegt eine gelb-rote Karte oder vielleicht sogar eine rote Karte durch eine Notbremse, hast du noch Tuglu. Das heißt, du spielst dann mit dem Innenverteidiger Nummer 4, Tuklu sehe ich ja, ist ja meiner Meinung nach auch eher ein Außenverteidiger als Innenverteidiger, obwohl er eigentlich für die Innenverteidigerposition geholt wurde. Und dann, aber Tuklu, das ist so ein bisschen, ich habe es im Forum geschrieben, das ist ein bisschen wie der dritte Torwart, den man hat, weil du willst, in der perfekten Welt brauchst du den dritten Torwart nicht, weil du hast genau die Nummer 1, die Nummer 2. Ja. Aber wenn jetzt die Nummer 1 ausfällt, vielleicht auch mal länger, dann spielst du mit der Nummer 2. Du brauchst halt einen dritten Torwart, der im Training ist, der die Abläufe, der die Mannschaft kennt, der weiß, wie die Abwehr funktioniert, der mit den Jungs auch trainiert. Das heißt, du musst den, auch wenn der normalerweise nicht dafür geplant ist, zu spielen, musst du ihn bringen können. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn wir jetzt halt nur noch wenn wir von 4 Innenverteidigern jetzt 8 Wochen raus haben.
Ja, aber gut, da ist es halt auch tatsächlich die Frage, wenn es bei diesem Zeitraum bleibt, dann wirst du es aussitzen können. Mehr ja. oder weniger. Ja, aber da jetzt zwanghaft zu verpflichten und jemanden ranzuholen, den du ansonsten dann für den Rest der Saison irgendwie auf die Bank setzt oder tatsächlich einen von den Guten aus dem System herausnimmst, die ja eigentlich aufeinander eingespielt sind, weil er ein bisschen besser ist, weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist, weil das führt ja auch zu Unmut in der Mannschaft.
Ja, klar, das ist auch richtig, ja. Man will ja unbedingt so einen dünnen Kader haben.
Wenn es bei dieser Kurzfristigkeit bleibt von 6 bis 8 Wochen.
Boah, ist das kurzfristig, ja.
Ja, das ist, ja, gut. Also, wir kennen andere Verletzungen.
Ja,
das
sind 6 bis 8 Wochen auf jeden Fall kurzfristig. Ja, klar. Also, nicht die allerschlimmsten Verletzungen. Ja.
Nee, also.
Vielleicht ist so eine Muskelverletzung auch eine, die keine Komplikationen mit sich bringt. Ich kann es immer schwer sagen.
Also, wenn du einen richtig guten Spieler holen willst auf dieser Position, dann hast du nachher das Problem, dass du Unruhe reinkriegst, weil du nachher setzen musst, weil er besser ist als
er. Ja, und
wenn du halt einen schwachen Spieler holst, dann ist ja auch keine Hilfe. Dann
kann ich
auch
jeden anderen. Ich verstehe schon. Ja, genau. Diese Diskussion, ich glaube, die kann man hoch und runter führen.
Ja,
und ich glaube, ein guter Spieler wurde auch schon geholt, ehrlicherweise. Ja. Also, wenn ein guter Verteidiger auf dem Markt ist, dann ist der wahrscheinlich.
Was als Argument mit reinziehen könnte in diese Diskussion ist, und das wissen wir halt auch noch nicht, ob Tuklu diese Saison eine gute Saison oder eine schlechte Saison hat. Man muss es ja mal sagen.
Schlechter Tuklu.
Ja, so. Wenn die erste Saison sehen, da war er Bombe, richtig gut gespielt und sowas alles. Und man hat aber letzte Saison so ein bisschen gesehen, dass er abgebaut hat, dass er ein bisschen schwächer wurde.
Letzte Saison hatte.
Wenn das aufgefangen wurde und er jetzt wieder am Peak höher ist, dann habe ich einen guten Spieler, den ich jederzeit reinsetzen kann. Ja, wenn er auf diesem schwachen Level weiter ist, dann könnte ich ja jemanden holen, der im Zweifelsfall für 2 Positionen gut ist. Ne? Also Fedel einmal ersetzen und dann die Person ersetzen, dass man nicht Tuklu reinschickt. So, weißt du? Also, aber.
Ich glaube, auch da wird man wahrscheinlich den Markt beobachten und gucken, was sich so ergibt.
Ja.
Und hoffen wir einfach, dass Fedel schnell wieder gesund wird.
So.
Ja, kommen wir zur zweiten Halbzeit, würde ich fast sagen, weil erste Halbzeit war insgesamt, da hatten wir schon ein bisschen Glück, Pünd auch überragend gehalten.
Definitiv, Torwart besten Job gemacht wieder.
Ja, natürlich. Und Duisburg auch mit der Chanceverwertung ein bisschen
geschludert.
Ja. Nicht nur Pünd überragend, sondern auch der ein oder andere Schuss knapp am Tor vorbei. Bei uns offensiv bis auf diese erste Minute ging wenig. Das meiste wurde dann auch, es sah eigentlich okay aus, so bis zum 16er sah es okay aus. Nicht mal die letzte Flanke war dann noch okay. Bis dahin sah es nur okay aus. Und dann ist das ehrlich gesagt kein guter Fußball, meiner Meinung nach. Weil dann hat der Gegner sich auf dich eingestellt, hat dich so lange spielen lassen und dann, wo es weh tut, hat er dich genommen.
Der macht dich ja kaputt.
So war es dann in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, wir haben gewechselt. Luca Prasse kam rein. Yannick Ehlers, der mir auch überhaupt nicht gut gefallen hat.
Ist blass geblieben, ist mir kaum aufgefallen.
Ja, aber gut, erstes Spiel, Profispiel für den SV. Ich fand Schmidt da schon überraschender, dass der mir auch so gar nicht gefallen hat, dass der komplett rausgenommen wurde.
Also wie gesagt, mit Ausnahme der ersten 2, 3, 4, 5 Minuten, wo er richtig mit vorne war auch. Und erste Minute war ja nun seine Chance halt auch.
Ja.
Auch super blass geblieben, ja.
Ja, deswegen, da ist Verbesserungspotenzial da. Ich glaube auch, dass so ein Spiel zu Hause gegen Groß Asbach ein Spiel für einen Oliver Esser-Schmidt sein wird. Yannick Ehlers von mir aus auch. Also, dass
da
die beiden. Die
gegeben meine ich auch wieder andere. Da
dass die beiden jetzt rausgenommen.
Große heimische Kulisse, du wirst wenig Gästefenster haben, vermeintlich, und kannst deine Stärken wieder komplett ausspielen. Ich glaube, das ist eine ganz andere Kiste.
Ich glaube, irgendwie abgelesen, 8.000 bis 8.500 war, glaube ich, NOZ-Artikel. 80 kommen aus, oder 70 bis 80 kommen aus Asbach und irgendwie 40 von denen kommen hier irgendwie aus der Grafschaft. Also. Wie kann auch immer man Groß-Asbach-Fan sein kann, aber wer es weiß, kann gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich habe ja überhaupt nichts gegen solche Vereine. Gerade Groß-Asbach ist ja eigentlich noch ein deutlich sympathischerer Verein, als die anderen so. Also als Havelse, als die zweiten Mannschaften sowieso. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die auch so ein bisschen sympathischer als sowas wie Viktoria Köln, Fortuna Köln von mir aus sogar. Ah, ich will auch gegen die nichts sagen. Ja, alles in Ordnung.
Alles in Ordnung.
Kölsche Jungs sind gut. Ja, alles gut. Ist besser als Habes und die zweiten Mannschaften. Aber das ist halt keine Messlatte in dem Sinne. Aber dann beleidige ich keine anderen und die sind mir egal. Ja, dann Luca Prasse kam rein. Also ich wollte auch sagen, ne, das ist bestimmt auch ein gutes Spiel dann für die beiden und dass die dann so ein bisschen brillieren können. Ich will jetzt nicht sagen, dass man die unbedingt zwingend rausnehmen muss, weil sie jetzt ein schlechtes Spiel gemacht haben.
Ja.
Sowohl Yannick, Ehlers als auch Schmidt auch gute Vorbereitung gespielt.
Nach einem Spieltag kannst du da halt echt, dann ist...
Weiß auch nicht genau, wenn Gavido fit ist, wird es jetzt eh nochmal durchwürfeln. Da bin ich auch nochmal gespannt, wenn er dann jetzt schon fit genug ist. Aber ich glaube, da wird man kein Risiko eingehen, so schätze ich uns dann doch ein.
Also, ich kann mir eher vorstellen, dass du halt vielleicht Startelf lässt wie bisher auch und dann in der zweiten Halbzeit, vielleicht sowas. 60. Minute oder so,
kommt Gavido dann rein. Ja, vielleicht auch dann im Pokalspiel dann komplett durchspielen lassen. Ja. Also je nachdem, wie fit er ist.
Das ist ja auch ein bisschen was, fair und ehrlich, das Pokalspiel gerne nutzen, um auch ein bisschen was auszutesten noch, weil das ist mir halt nochmal relativ schnuppe, ehrlich gesagt.
Boah. Ja, also nee. Klar. Aber das ist Viertelfinale. Und der DFB-Pokal nächstes Jahr wäre auch schon wieder nett, ne?
Ja.
Hey, auch wieder Bock drauf.
Aber also,
ja, klar.
DFB-Pokal dafür wieder vierte Liga?
Nein. Nee, das nicht. So, das ist richtig. Aber trotzdem, da was auszuprobieren und das abzuschenken, das fände ich ein bisschen falsch.
Nee, das muss man ja auch nicht. Aber man kann ja schon halt
zwei separate Wettbewerbe
spielt und dann ein bisschen kreativer werden. Sagen wir
mal so. Ich sag mal so, wenn einer angeschlagen ist, sollte er beim HSC nicht spielen, da ist richtig. Also da sollte Jonas Fiedler nicht spielen, da gehe ich von aus. Nee, aber zweite Halbzeit auch Luca Prasse, der für mich ehrlich gesagt überraschend auf der Bank saß, kam rein, hatte, glaube ich, in der ersten Aktion gleich die beste Chance und da haben wir auch mal ein bisschen gezeigt, dass wir auch mit den Großen mithalten können. Da waren die ersten 10, 15 Minuten waren wir richtig gut. Da waren wir auch, haben wir auch am Tor geschnuppert. Was mich dann so ein bisschen genervt, was ich dann halt zu kritisieren fand, war, sah wieder alles gut aus. Jetzt sah sogar der letzte Pass gut aus, aber die Abschlüsse haben überhaupt nicht funktioniert. Nee, gar nicht. Also es gab, glaube ich, in den 90 Minuten vielleicht einen Schuss aufs Tor. Also,
ja, ich glaube, es sind also bis zum 3-0.
Und der Torwart halten musste. So.
Genau, hatten wir 0.
0, ne? Habe ich auch so. Ich glaube, gedacht. Und selbst das Ding von Engelmann, was Tor des Monats, Tor des Jahres gewesen wäre, zählt ja nicht mal als Schuss aufs Tor, weil Schüsse aufs Tor müssen immer gehalten werden, weil sie sonst reingehen und Lattenschüsse und Pfostenschüsse gehen ja dann offensichtlich nicht rein. Dann zählt sowas nicht, ist ja quasi daneben oder wie auch immer. Ja, aber da haben wir halt gezeigt, okay, wir können auch mithalten. Wir haben die richtigen Worte, also Lukas Biniermann und Stamputka haben die richtigen Worte gefunden, um zu sagen, da müsst ihr ein bisschen dran drehen. Das hat funktioniert. Ja. Wir haben den Gegner auch ein bisschen überrascht, fand ich. Ja, und dann hat der Gegner dreifach gewechselt. Und das wusste ich natürlich auch nicht. Aber im Forum stand es dann, Vega hat es, glaube ich, geschrieben. Ja, die haben da mal eben eine dreistellige Anzahl von Zweitligaspielen eingewechselt. Ja. Kann man machen. Das ist so ein bisschen wie in der Regionalliga, wenn wir da irgendwie Jonathan Wensing, Leon Tarsow und Daniel Haritonov einwechseln. Da guckt dann der Aufsteiger, jetzt muss ich einen anderen Mann nennen, ich habe nicht immer Lust auf Todesfelde rumzudrehen, da guckt so ein Eintracht Norderstedt sich irgendwie an und denkt sich, die haben wahrscheinlich so viele Scorer und so viel Talent wie unsere ganze Mannschaft, inklusive Bank und zweite Mannschaft zusammen.
Ja,
ist blöd. Wir können halt noch den Hausmeister einwechseln. Also das ist halt das Problem. Ja gut, und da müssen wir halt auch durch, ne? Da müssen wir halt einfach durch, dass dann halt sowas kommt. Und dann haben die eingewechselt und haben uns dann auch wieder lang gemacht, leider. Haben halt dann auch richtig das Tor geschossen. Alle Tore waren fassbar ärgerlich, weil alle Tore waren relativ ähnlich. Gut, nee, das 3-0 nicht, aber das 1-0 und das 2-0 war relativ ähnlich. Und beim 2-0 muss man sagen, da haben wir noch eine Ecke gehabt, die genau so gekommen ist und genau so geköpft wurde und dann nur auf der Linie oder kurz vor der Linie verteidigt wurde. Dann kommt die exakt gleiche Ecke und der macht das nochmal und haut den Ball da perfekt neben den Innenpfosten. Ja, da denkst du dir auch so, hat die beim ersten Mal so haarscharf noch verteidigt, aber dann musst du doch dich darauf einstellen, dass sowas nochmal passieren kann. Also Flanke von rechts rein und quasi aus dem Lauf geköpft, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da sah Speckelmeier nicht so gut aus, beim ersten Mal sah es Fädel nicht so gut aus und beim 3-0 sah Stefan Rankisch nicht so gut aus. Also alle Innenverteidiger quasi an den Toren so ein bisschen beteiligt. Das ist sehr ärgerlich gewesen. Ja, nach dem 2-0 war dann auch so ein bisschen klar, das gewinnen wollt wahrscheinlich nicht mehr. Auf dem Platz haben sie sich nicht hängen lassen. Ich finde ja schon, dass das Einsatz wieder sehr, sehr gut war. Zweikampfverhalten war ein bisschen ausbaufähig, was dann auch dafür sorgt, dass der Gegner ja schon irgendwie wusste, wie man uns nehmen musste. Aber ich kann den Jungs nicht viel vorwerfen, ehrlicherweise. Haben immer noch weitergemacht, haben sich nicht hängen lassen, haben es halt aber nicht gebacken gekriegt. Muss man fairerweise sagen. Richie Meier.
Das ist eine Nummer zu hoch gewesen.
Richie Meier kam auch noch rein, hatte auch noch eine gute Chance, aber es müsste auch schon Schlussphase gewesen sein. Dann hatte Ja, Simon Engelmann, leider das Ding, wo du denkst, also er läuft vom Ball weg und dann mit der Sohle aus der Luft haut er das Ding auf die Latte. Sehr, sehr schade, dass der nicht reingegangen ist. Das hätte ich allen Mappen-Fans, der Mannschaft und ihm vor allen Dingen auch gegönnt. Ja, das 3-0 fand ich auch noch ein bisschen, wenn man sich das nochmal anguckt. Es wird ja immer gesagt, Geschwindigkeitsdefizite, gerade Senga und Rankic waren ja die beiden. Also Rankic macht den Pieplitzer, legt vor. Und er rennt, also klar, die müssen auch erstmal da, du rechnest nicht damit, dass dieser Ball nochmal gefährlich wird, so richtig. Senga im Antritt langsamer als er, der Duisburger. Und Rankic kommt auch nicht hinterher. Ja, muss man leider sagen, ist leider richtig. Also die Geschwindigkeitsdefizite sind da. Heißt jetzt nicht, die haben kein Drittliganiveau, heißt, so darfst du halt nicht in die Angriffe laufen lassen. Dann musst du das halt über eine Raumdeckung oder wie auch immer Stellungsspiel ändern. Ist natürlich schwierig, wenn du als letzter Mann dem Gegner den Ball vorlegst. Also ist jetzt auch ein Sonderfall. Mhm. Aber gut, das war das 3-0. Das war keine Ahnung, 80. Minute, 85. irgendwie sowas. Ja, bisschen ärgerlich. Dadurch sind wir jetzt auch auf Tabellenplatz 20 angekommen in der Liga. Und ja, jetzt.
Aber gut, erster Spieltag hat alles noch nicht zu sagen. Wir wollen das alles nicht überbewerten, aber.
Ja, es gab sehr viele Kritikpunkte an dem Spiel, aber nichts davon, wo man sagen muss, nur weil wir so gegen Duisburg gespielt haben, steigen wir ab. Der nächste Gradmesser ist jetzt der SG Sonnenhof Groß Asbach, Mitaufsteiger, der gegen einen anderen Mitaufsteiger 1-0 gewonnen hat und auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wie man so hört. Und das ist ein anderer Gradmesser. Deswegen, wenn wir da die genau gleichen Probleme wie gegen Duisburg haben, dann mache ich mir doch große Sorgen um die Qualität.
Dann müssen wir nochmal anders gucken, weil
glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
Das sollte im wahrsten Sinne des Wortes ein ordentliches Heimspiel werden.
Ich glaube jetzt nicht, dass wir die wegdominieren, so dass alles funktionieren wird. Aber ich finde schon, dass man an Duisburg die Stellschrauben gesehen hat und an denen muss man jetzt drehen.
Ja, und ich hoffe halt schon, also wegdominieren, das wäre ja von Duisburg gegenüber uns auch fast zu viel gesagt. Aber so optisch könnte ich mir das Spiel umgekehrt halt jetzt gerne mal vorstellen.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen und will ich auch, dass es passiert, aber ist nicht so Voraussetzung.
Nein,
die haben auch Qualität, Sonnenhof, die Jungs.
Groß Asbach, genau, hat seine Qualität, warum sie die Liga geschafft haben.
Die sind ja von der Oberliga.
Das gleiche Ziel haben wie wir.
Die sind von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen und dann direkt von der Regionalliga in die dritte Liga. Also die haben Doppelaufstieg hinter sich, so wie unsere zweite. Und das heißt dann auch, es kann sein, dass da noch, ja, was soll man sagen? Na, die Südwest ist ja spielerisch leider auch schon eine sehr gute. Ich denke mal, das ist ein 50-50-Ding.
Also ich lege mich fest, wir gewinnen am Samstag.
Ja, das lege ich mir natürlich auch fest. Ja. Ist trotzdem ein 50-50-Ding.
Ja. So viel zum
Fanmarsch ist auch noch angesagt. 11.30 Uhr vom Stadion zum vom Stadion. Rathaus zum Stadion, so, genau. Vom Stadion zum Rathaus, dann kommen Leute entgegen. Ja, das sei auch mal dazu gesagt.
Ja, wunderbar. Und dann das erste Heimspiel der Saison. Wir freuen uns. Samstag 14 Uhr geht's los.
Genau.
Am vergangenen Sonntag jedoch war halt auch noch das erste Heimspiel der Frauen für diese Saison in der zweiten Frauenbundesliga.
Zweites Spiel insgesamt, ja.
Siehe da, wir waren beide da.
Na, Mensch, ne? Verrückt.
Ja, und der Tobi war mal wieder da.
Ja, geil. Hat's geschafft. Schön. Das erste Spiel war zu Hause auswärts gegen die SG 99 Andernach, was man 2-1 gewonnen hat. Ein Spiel, was einem auch noch ein paar Fragezeichen aufgeworfen hat. Und man muss sagen, ich gehe jetzt nicht mehr so auf das andere Spiel ein, das habe ich im Streamzeit geguckt, aber das Einzige, was ich noch erwähnen will, ist, was sich so ein bisschen geändert hat, meiner Meinung nach, zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim 2, genau. Ich wusste nicht, ob da noch eine Zahl ist, aber ja, aber noch eine vor der 2. TSG Hoffenheim, immer schwer zu schätzen, so zweite oder U-Teams. Wir ja auch großen Umbruch bei den Frauen gehabt, so viele Leistungsträgerinnen gegangen und neue Leistungsträgerinnen gekommen, aber das muss ich auch so ein bisschen einspielen. Bei Andernach war es halt gerade so, dass man da schon sehen konnte, ja, es ist viel ins Abseits gelaufen, also die Idee hat da dann nicht so hundertprozentig immer funktioniert, defensiv ein paar Abläufe, die nicht funktioniert haben, und ich fand, gegen TSG Hoffenheim war das besser.
Ja, also auch da gab es ein, zwei Situationen, die sie aber auch tatsächlich im Vorfeld ja schon erkannt haben und dann gar nicht weitergelaufen sind, was Abseitspositionen angeht.
Und abseits, den Gegner ins Abseits stellen, hat man auch sehr gut gemacht.
Das hat man auch sehr gut gemacht.
Gefühlt 200 Mal abseits
gewesen. Insgesamt war das ein sehr solider Auftritt. Der am Anfang wesentlich beschwingter aussah als hinten raus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben gut losgelegt und haben auch eine gute Dominanz an den Tag gelegt. Das hat mich sehr überrascht. Da habe ich gar nicht so mit gerechnet, weil ja auch die Umbrüche nicht die kleinsten waren, wieder die Mannschaft hinter sich hat. Aber das ist ja gefühlt auch jede Saison einfach das Gleiche, was wir da sagen. Ja, ja. Und dafür hat man schon so ein bisschen Platzhirsch gespielt.
Hat man auf jeden Fall, ja. Man war dominant von Anfang an. Ist ja auch mal so ein bisschen das Problem, was man so, was die letzten Jahre sich auch so ein bisschen durchgezogen hat, dass das spielerisch zwar auch alles ganz, ganz okay aussieht, aber so die ganz klaren Chancen hat man sich nicht herausgespielt. Und da war es jetzt halt gerade jetzt von Vorteil, dass das 1-0 durch eine auf jeden Fall so gewollte Flanke war, die dann im langen Eck eingeschlagen ist.
Also ein schickes Tor.
Wunderschönes Tor, Tor der Woche, Kandidat auf jeden Fall von Sarah Dittrich war es, glaube ich, auch Neuzugang. Und dadurch erstmal nach 3 Minuten geht man schon mal ganz entspannt ins Spiel rein. War auch klar besser die ganze Halbzeit. Dann das 2-0 auch ein schönes Ding, schön den Ball erlaufen, Castrellon war es, meine ich, die dann den Ball geholt hat von der Abwehr oder von der Torhüterin, ich weiß nicht mehr genau, quergelegt hat und Bente Bode dann den Ball schön einschieben konnte zum 2-0. Das war in der 9. Minute. Das heißt, 10 Minuten rum, 2-0 Führung, geht schlechter. Das
war entspannter, hat man sich halt schon auch sehr dominant gefühlt.
Und also auch schön, dass die Frauen jetzt auch Danzobdedel als Torhymne haben.
In einer anderen Version tatsächlich auch.
Also ist die gleiche, glaube ich.
Nee, das ist nicht die gleiche auf jeden Fall. Ich glaube, ja, wirklich, also Frage an den Stadionsprecher an der Stelle. Ist das die gleiche Version? Die klang doch irgendwie.
Es könnte auch sein, dass das einfach die CD war. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber ich hätte jetzt.
Ist ja eine andere CD.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube so, dass was man so hören kann, ist nicht das von der Türme, die wir hören. Aber ich bin auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich muss unsere Türme jetzt auch mal gerne am Samstag mal wieder hören, dann kann ich dir vielleicht mehr sagen.
Wirst du, ich bin mir sicher.
Ich bin mir auch sehr sicher.
Ja, aber insgesamt, das wirkte halt sehr, sehr.
Rund.
Rund, das wirkte sehr entspannt und da hat man gedacht, na, das geht ja
als Schützenfest. Man stand defensiv auch sehr hoch, was natürlich auch in die Hose gehen kann, aber wenn es halt dafür sorgt, dass dann halt keine Angriffe zustande kommen, weil die an ins Abseits laufen, ist es gut. Genau. Es gibt wenig zu kritisieren in der ersten Halbzeit gerade.
Man hat hoch gestanden, aber man hat sich ja die Chancen trotzdem gekrallt und dann auch versucht zu machen.
Und man hatte auch keine Chance zugelassen, also in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Hoffenheim hatte nicht eine Chance. Man hatte eher noch die Möglichkeit zu erhöhen. Also Chancenverwertung ist definitiv was man kritisieren muss an der Stelle. War fast schon der größte Kritikpunkt. Ja. Natürlich, die ein oder anderen Abläufe haben immer noch nicht funktioniert so richtig. Also, das klingt ein bisschen hart, aber zweiter Spieltag, da läuft noch nicht alles rund, sagen wir es lieber so rum. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die Mannschaft sehr weit ist, oder das Team sehr weit ist und was das angeht, fand ich das sehr, sehr gut. Ein bisschen schade, 45. Minute musste man, oder in der Halbzeitpause hat man gewechselt. Lotte Masseling, ich glaube, ohne Gegnerinneneinwirkung irgendwie sich vertreten. Weiß jetzt nicht genau, was da verletzungsbedingt dann los war, ob es auch eine Muskelverletzung ist. Ich hoffe mal nicht Knie, das ist ja auch immer so eine typische Fußballerinnenkrankheit dann oder Verletzung, da wollen wir jetzt mal nicht das Schlimmste hoffen. Und hoffentlich vielleicht auch nur eine Zerrung oder so. Es kann ja auch, muss ja auch nicht immer gleich eine Verletzung sein. Es kann ja nur was sein, wenn der Muskel zumacht oder so, dass du nicht weiterlaufen kannst oder nicht mehr belasten kannst. Das wäre ja schon gut, aber ja, mal abwarten, was dabei rauskommt. Er muss dann ausgewechselt werden. Zweite Halbzeit, fand ich, hat Hoffenheim auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden. Da haben sie nämlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das vor oder nach dem Tor auch war, noch eine gute Chance gehabt, wo sie dann quasi am leeren oder den Ball quergelegt haben und die Spielerin dann den Ball nicht getroffen hat, dann wäre das dann das 2-2 gewesen. Mhm. Wäre es, glaube ich, nochmal ungemütlich geworden. Aber insgesamt war auch Meppen da besser in der Pause, in der zweiten Halbzeit. Fand aber schon, dass das eher ein Spiel auf Augenhöhe war. Jetzt nicht unbedingt, weil wir schlechter geworden sind.
Hinten raus in der Gesamtheit auf jeden Fall. Also wenn man sich hinten raus einfach auch ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. War auch ein bisschen schockierend. Also wir haben ja selber im Stadion auch resümiert, das sah halt sehr viel lockerer aus am Anfang, wie es am Ende ausgegangen ist. Das Ergebnis ist das Richtige.
Ja gut, ich glaube, Hoffenheim hat auch viel gewechselt wieder. Ne? Ein bisschen umgestellt. Das ist dann auch, musst du dich selber auch ein bisschen darauf einstellen. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz so einfach.
Genau.
Aber ja, man hat 2-1 gewonnen. Man hätte 3-4-1 gewinnen müssen eigentlich. Oder von mir aus 4-2, wenn man der Hoffenheim und dann auch noch das eine Tor gibt. Aber insgesamt war das ein hochverdienter Sieg. Und das war ein klarer Entwicklungsschritt zum anderen Spiel. Und wer jetzt sich den Aufstieg ausrufen, weil ich finde, dass das noch vermessen wäre,
Es ist natürlich möglich, so weit will ich nicht gehen, zu sagen, das geht nicht, weil ich finde schon dieses Jahr, wenn man mal guckt, so wer da die klaren Favoriten sind, wisst ihr jetzt nicht. Die Absteiger sind immer so einzuschätzen, nicht so einzuschätzen, würde ich sagen. Ich meine, die SGS Essen auch viele Spielerinnen verloren und Karlsruhe Jena, ja, haben zwei Spielerinnen von uns bekommen.
Ich glaube schon,
Gut,
dass wenn
Essen
wir
auch eine.
einen kleinen Stellschrauben jetzt noch drehen, dass wir da durchaus eine Rolle mitspielen können.
Denke ich auch. Aber ich glaube, Aufstieg wird nicht der Muss sein, wird auch nicht ausgerufen werden, glaube ich, weil dafür ist es einfach auch zu viel. Ja, also die letzten Jahre waren auch immer sehr von Verletzungspech geprägt, leider. Ich würde mich über eine ruhige Saison sehr freuen, mit dem
Genau.
besten Ausgang.
Genau, so, das ist auch ein gutes Wort dazu.
Deswegen, und auch, dass alle gesund bleiben, das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche, weil ich weiß nicht, wie viele, wenn man mal alle Spielerinnen aufzählt, die quasi länger als 2 Wochen mal verletzt waren, da kriegst du, glaube ich, mehr zusammen als die fit geblieben sind, und das ist sehr, sehr schade eigentlich. Deswegen drücken wir da die Daumen, dass da die Verletzung gerade auch von Lotte Masseling nicht so schlimm ist und dass die Mädels alle fit bleiben, bei den Männern genauso und auch bei der U23 zum Beispiel, weil das habe ich mir dann am gleichen Tag auch noch eben gegönnt. Die hatten ein ähnliches Spiel wie unsere erste Männer gegen Duisburg. Die haben nämlich gegen den SV Wilhelmshaven gespielt. Und zwar hat Wilhelmshaven ja groß aufgerüstet. Die haben irgendwie 4 Spieler oder 5 Spieler aus Emden geholt. Und ja, und nicht irgendwie Kaderplatz 20, sondern halt auch Stammspieler geholt. Und deswegen war die Voraussetzung klar eigentlich. Und ich würde sagen, unsere Jungs gut dagegen gehalten. Auch wieder natürlich ein Umbruch hinter sich. Natürlich heißt es bei U23-Teams leider so ein bisschen üblich, dass da dann halt auch Jungs den nächsten Schritt gehen oder sagen, okay, Karriereschritt, genau, Entwicklungsschritt, wie auch immer. Und ja, da muss man aber sagen, auch neuer Trainer wieder, ein rund erneutes Team, sehr junges Team, aber insgesamt hat man gut mitgehalten. Erste Halbzeit war wie Rasenschach, wie man so schön sagt, also von Wilhelmshaven fast schon ein bisschen enttäuscht, dass da offensiv gar nicht so viel ging, aber es war auch so wieder so ein Spiel wie gegen Duisburg, Meppen gegen Duisburg, dass große Torchancen gerade von uns sich nicht eingestellt haben. Da Wilhelmshaven tatsächlich auch nicht, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, aber Halbzeit 0-0, genau das richtige Ergebnis. Aber es war trotzdem gut anzusehen, der Fußball. Gerade defensiv haben die Jungs ganz gut gearbeitet. Zweite Halbzeit, Meppen besser aus der Kabine gekommen, auch etwas näher am Tor dran gewesen, und dann macht Wilhelmshaven das 1-0. Also die haben auch Fehler provoziert und die dann auch erzwungen quasi. Und ja, nach dem 1-0 muss man leider sagen, haben die auch nicht mehr so viel zugelassen. Die haben sehr weit zurückgezogen auch. Das hat mich ein bisschen erstaunt, so danach, dass die mit allem Mann im eigenen, in der eigenen Hälfte waren und auch mit, ja, 5 Mann im Strafraum gefühlt. Und ja, dann haben die aber so gut verteidigt, dass das halt gereicht hat. Haben in der 90. Minute noch das 2-0 gemacht. Da ist für die zweite in diesem Jahr wie immer um den Klassenerhalt nur gehen wird, weil mehr geht ja nicht. Gut, theoretisch könnten sie in die Regionalliga jetzt aufsteigen, aber ich bezweifle mal, dass das
Der
Thema
Plan
ist.
ist,
Der
ja.
Plan ist. Oder geht das tatsächlich? Das
Dann
müsste
sind ja
gehen,
zwei
oder?
Dinge auseinander,
Ja,
ja.
aber
Die
ja, nee,
Regionalliga,
nee.
nee, oh.
Nee,
Nee, ich glaube, mir geht nichts.
zwei
Wir
Ligen auseinander, das
dürfen.
stimmt ja nicht,
Nee,
weil
genau.
letztes Jahr auch schon nicht. Das sind ja immer 2 Ligen auseinander, stimmt, glaube ich, nur, wenn es der gleiche Verband ist. Und das eine ist DFB, das andere ist NordLV.
Ja,
Keine Ahnung, wird nicht
könnte.
der Plan sein.
Nee.
Oberliga ist das höchste der Gefühle für unsere Zweite. Und
Aber auch das ist ja die perfekte Kaderschmiede halt dann.
ja, genau.
Gerade für die Leute, die aus dem NLZ rüberwechseln und sich
Ja.
da die ersten
Sporen.
Sporen verdienen können, das ist genau der richtige Weg, würde ich jetzt
Würde ich
sagen,
auch sagen.
ohne sie zu überfordern. Ne?
Ja, und
Schauen wir
wenn
mal,
du
was
dann halt
wird.
so gegen Wilhelmshaven spielst, dann bist du ja auch schon sehr, sehr nah am Regionalliga-Fußball
Du
dran.
meinst die Spielvereinigung Wilhelmshaven Emden?
Genau, die haben sich jetzt neu gegründet für diese Saison, genau.
Junge, Junge, Junge.
Ja, und das war ein verdienter Sieg, muss man fairerweise sagen. Es
Ja.
war genau wie das Duisburg. Es waren wirklich sehr, sehr viele Parallelen da. Es war derjenige, der um Platz 1 mitspielt, gegen denjenigen, der um den Klassenerhalt spielt. Und der hat einem dann auch so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt
Ja.
mit einem etwas anderen Spielverlauf. Ich meine, unsere Zweite hat sehr lange das 0-0 gehalten. Dadurch war das halt ein bisschen enger. Aber Wilhelmshaven hat verdient gewonnen und sollen sie mal aufsteigen.
Solange wir die Klasse halten.
Genau.
Die
machen und da glaube ich auch, ja gut, erster Spieltag, kurze Vorbereitung, wie man so gehört hat, ist auch schwer einzuschätzen, aber mal gucken, wie, wenn nicht so der Primus, der Klassenprimus kommt, sondern einer, dem man eigentlich auf Augenhöhe begegnet. Ich weiß das nächste Spiel jetzt gerade gar nicht. Aber ja.
Abwarten.
Dann wird das schon klappen.
Ja, wunderbar. Ich glaube, damit haben wir das spielerische Wochenende durch.
Ja.
Dann sind wir auch durch für heute, würde ich sagen.
Würde auch sagen.
Freuen uns auf das erste Drittligaspiel auf vor heimischer Kulisse. Mhm.
Die Frauen spielen übrigens auswärts am Sonntag gegen St. Pauli in Hamburg.
DFB-Pokal, ne?
Adolf Jäger Kampfbahn.
Ja,
genau.
DFB-Pokal
ist das, ne? DFB-Pokal Playoffs.
Playoffs.
Ja, ist so ein bisschen absurd. Ich glaube, die Playoffs wurden letztes Jahr eingeführt. Ist nochmal vor der ersten Runde. Was sich da genau dran geändert hat, weiß ich nicht, weil man hat einfach die erste Runde, glaube ich, Playoffs genannt, weil da sind keine erste Bundesligisten drin. Das war letztes Jahr, also das war die Jahre davor aber auch so. Da hieß es halt nur erste Runde, jetzt heißt es Playoffs. Also, Keine Ahnung.
Die spielen halt quasi Achtelfinale, nennt es aber Playoffs.
Weil wir dann sowas, 16. Finale, ja, so ja. Würde Infantino es nennen.
Naja. Gut, was ja, dabei rumkommt, das hören wir dann nächste Woche.
Genau, und das kann man aber auch im Stream sehen, wollte ich sagen. Also so. Ne, das auf dfb.tv, wenn einer nicht nach Hamburg fahren will, ich plane es noch, weiß es aber nicht hundertprozentig, ob es dann klappt. Aber kann man auf dfb.tv sehen, da gibt es zwei Spiele. Die mal gepostet wurden, das andere weiß ich nicht mehr, ist ja auch uninteressant, aber ne, kann man dann sehen. Also für diejenigen, die sich für den Frauenfußball interessieren, gerne mal reinschalten dann.
Ja, guter Tipp. Fürs Wochenende, wenn ich hin kann, aber
erstmal
am Samstag alle im Stadion. Wenn ihr den Weg nicht kennt, dann kommt zum Rathaus. Der Fanmarsch geleitet euch hin.
Ja, genau. Die will ich sagen. Warte, bevor wir ausscheiden, jetzt will ich noch gucken, gegen wen die Zote noch spielt, weil das wäre blöd, wenn ich jetzt ausgerechnet die jetzt auslasse. So, die spielen jetzt beim Lüneburger SK. Wusste gar nicht, dass die Lüneburger SK Hansa heißen. Hier habe ich wieder was gelernt. Aber das wusste wahrscheinlich jeder und alle denken sich, was bin ich für ein Trottel. Also, ja, am Sonntag um 15 Uhr in Lüneburg.
Als passives Wissen war das bei mir auch vorhanden.
Echt? Ja, gut. Ja. Vielleicht wusste ich es nicht. Nein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wusste ich es auch
irgendwann mal. Auch Sonntag, hast du gesagt?
Auch Sonntag, 15 Uhr.
Ja.
Die Frauen spielen, 14 Uhr? Weiß ich gar nicht. Oder 15 Uhr. Nee, 15 Uhr meine ich. Also auch gleiche Zeit.
Pauli oder Lüneburg, könnt ihr auch aussuchen.
Pauli,
oder
Lüneburg, genau. Und Samstag das Emsland-Stadion bevölkern.
So ist es.
Und vorher die Kneipen.
So ist es.
Alle in Weiß ist auch noch das Motto-Thema.
Schaffe ich nicht. Ich habe leider das Auswärtstrikot mir geholt.
Das ist ich habe noch das Emsland-Trikot, wenn du dich noch erinnerst.
Mit unseren Namen drauf?
Ja,
genau. Damit habe ich original Unterschriften drauf. Das weiß ich nicht. Das ist mir.
Ja gut, ich glaube, du musst kein Trikot anziehen. Aber ich glaube, es ist auch okay, wenn du was nicht weißt,
also anklickst. Ich natürlich ziehe ein Trikot an, aber wir gucken mal.
Ja, das werde ich mal wieder anziehen, wenn es mir noch passt.
Ja. Alles klar, dann ist das für heute gewesen.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.